Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Audrey nimmt einen letzten tiefen Atemzug. Dann wird sie in die Tiefe gezogen. Sie kneift die Augen fest zusammen, sie hält sich die Nase zu. Um sie herum wird es immer dunkler und kühler. Der Druck auf ihren Körper nimmt immer weiter zu. Nach 171 Metern kommt sie zum Stehen. Jetzt sind 3 Schritte notwendig, damit sie wieder an die Oberfläche kommt. Sie bleibt ruhig, so wie immer. Doch dieses Mal stimmt irgendetwas gar nicht. Audrey steckt fest, ohne Sauerstoff im tiefen Ozean vor der Küste der Dominikanischen Republik.
Da war ich schon mal.
No.
Doch.
Hast du sonst auch noch was zum Intro zu sagen?
Ja, also wir wissen ja schon, worum es geht.
Yes.
Das hast du ja schon angekündigt, dass es um Sporttauchen geht, ne?
So ist es.
Deswegen hatte ich ein sehr krasses Bild vor Augen, als du das jetzt gerade erzählt hast. Mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht oder grundsätzlich, wie der Fall verläuft.
Ich muss sagen, in der Recherche wurde ich regelrecht in diesen Fall auch reingezogen und die ganze Zeit habe ich so auf die Aufnahme jetzt hingefiebert, weil ich dir natürlich auch endlich diesen Fall erzählen will und euch natürlich erzählen will. Deshalb starten wir doch einfach direkt rein. Zum Zeitpunkt des Intros ist Audrey 28 Jahre alt. Aber wir springen jetzt erst nochmal einige Zeit zurück. Audrey Mestres Ferreras kommt am 11. August 1974 in Saint-Denis in Frankreich auf die Welt. Sie wächst außerhalb von Paris auf. Sie liebt es zu tanzen und zu schwimmen. Ihr großer Traum ist es, olympische Synchronschwimmerin zu werden. Audreys Familie zieht nach Mexico City um. Kurz danach erkrankt Audrey an Typhus. Da ist sie gerade einmal 14 Jahre alt. Ne, Typhus ist ja eine schwere Infektionskrankheit und bei ihr führt die zu einer Skoliose. Ihre Wirbelsäule ist also verdreht und verkrümmt. Sie muss deshalb jahrelang ein starres Plastikkorsett tragen. Audrey hat es nicht leicht, egal wo sie ist, in der Schule, zu Hause, sogar beim Schlafen, immer muss sie das starre Korsett tragen. In der Schule versteckt sie sich deshalb auch regelmäßig vor ihren Klassenkameraden auf der Toilette.
Das hört sich gar nicht mal so angenehm an.
Nee, vor allem das muss ja auch hauteng sein, damit es dich stabilisiert. Und das drückt natürlich auch und ja, sie muss es halt eigentlich 24/7 tragen. Aber jetzt kommt's, denn Audreys einziger Rückzugsort, der einzige Ort, an dem sie das Korsett abstreifen und sich wieder frei fühlen kann, ist das Wasser, das Meer. Nur hier im Wasser kann sie ihrem Gefängnis entfliehen. Mit 13 Jahren fängt sie an, mit Flasche zu tauchen. Damit fühlt sie sich richtig frei. Die Liebe zum Meer liegt in ihrer Familie. Audreys Großvater ist ein erfolgreicher Speertaucher. Er nimmt sie immer wieder mit, sie tauchen und schwimmen gemeinsam, das Hobby verbindet sie. Aus Audrey wird eine junge Frau. Sie kann ihr Korsett ablegen, ihre Wirbelsäule ist wieder da, wo sie sein sollte. Sie ist geheilt.
Aber ist das nicht total doof? Also weil deine Muskeln sich ja voll zurückbilden, wenn du so ein Korsett 24 Stunden am Tag anhaben musst.
Ja, sie hat unter der Krankheit ja jahrelang gelitten und ich meine, das stand jetzt in ihrer Biografie oder so nirgends so detailliert drin, aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch sehr lange Physio machen musste.
Ja, klar, weil man, das sieht man ja auch schon, selbst wenn es irgendwie, wenn man ein Bein ein halbes Jahr nicht benutzen kann wegen Kreuzbandriss oder so, dann sieht man ja auch den Vergleich so krass. Was heißt ein halbes Jahr, also selbst ein Monat, da bildet sich ja dann voll was zurück, ja. Deswegen und dann gerade bei so einem wichtigen Körperteil wie dem Rücken.
Ja, wie du sagst, ich glaube, das kennt ja jeder. Ich habe mir auch mal als Kind den Arm gebrochen. Das war ein relativ komplizierter Bruch und dann habe ich halt auch 2 Monate in Gips tragen müssen. Und das war so crazy, dann der Vergleich zwischen meinen Armen, weil der war wirklich noch halb so dick praktisch, der Arm.
Ja, genau, eben.
Ja. Aber Audrey hat das Ganze jetzt überstanden. Aus dem eher schüchternen Mädchen ist eine schöne Frau geworden. Sie hat starke Augenbrauen, grüne, wache Augen und braunrote Haare. Ihre große Liebe zum Meer bleibt. Also fängt sie an, Meeresbiologie in Mexiko zu studieren. 1996, Audrey ist jetzt 21 Jahre alt, schreibt sie ihre Abschlussarbeit. Sie untersucht darin, wie sich der menschliche Körper anpasst, um in extremen Tiefen zu überleben. Konkret befasst sie sich mit dem Apnoe-Tauchen. Weißt du zufällig, was das ist?
Also ich weiß es nicht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht irgendwie Tauchen ohne Flasche ist.
Aber, ja, voll gut. Ja, Apnoe ist nämlich griechisch und heißt nicht atmen, heißt
Luft anhalten.
Genau, der Taucher bestreitet den gesamten Tauchgang mit einem Atemzug. Beim Apnoe-Tauchen gibt es dann wieder verschiedene Unterkategorien, zum Beispiel Statik. Da liegt der Taucher dann nur, in Anführungsstrichen, mit dem Gesicht nach unten im Wasser und versucht, so lange wie möglich durchzuhalten. In der Kategorie ist jetzt auch erst letztens, im Juni 2025, ein neuer Rekord aufgestellt worden. Willst du mal raten, wie lange es der Taucher unter Wasser ausgehalten hat?
Ich meine...
Hast du das mitbekommen?
Nein, das nicht. Aber bei Galileo haben sie irgendwie mal sowas gezeigt, dass das schon relativ lang ist. 9 Minuten?
Vitomir Maricic war ganze 29 Minuten und 3 Sekunden unter Wasser.
Okay. Ich dachte, ab 9 Minuten ohne Sauerstoff nimmt dein Hirn Schaden. Deswegen.
Genau, das ist unfassbar beeindruckend, ne? Und ich muss auch sagen, Maricic hatte davor 10 Minuten rein Sauerstoff eingeatmet.
Ah.
So hat sich das.
Ein bisschen geschummelt.
Genau, damit stand dann seinem Körper 5-mal mehr Sauerstoff zur Verfügung als normalerweise. Das war also nochmal eine Unterkategorie der Statik, und zwar Statik nach Sauerstoffvoratmung. Mhm. Aber ich finde das trotzdem so crazy, ja. 29 Minuten.
Wie du einfach nur Kopf über dem Wasser liegst, quasi.
Ja, also du liegst praktisch in einem Becken, so war es bei ihm auf jeden Fall der Fall, und du hast halt nur deinen Kopf so unter Wasser, sozusagen.
Ja.
Ja, so oder so echt crazy. Ich glaube, jeder, der schon mal unter Wasser war und versucht hat, so lange wie möglich die Luft anzuhalten, kennt dann auch diesen kaum überwindbaren Reiz, schon nach kurzer Zeit wieder auftauchen und nach Luft schnappen zu wollen. Ne? Und das ist bei untrainierten Menschen auch ganz normal. Nach wenigen Minuten meldet sich schon der Körper und der Atemreiz setzt ein. Denn im Gehirn und im Hals sitzen Sensoren, die Alarm schlagen, sobald entweder der Sauerstoffgehalt zu knapp oder der Kohlendioxidgehalt zu hoch wird. Profis wie zum Beispiel eben Maricic sagen, dass körperliche Signale wie unter anderem das Zucken des Zwerchfells nicht das Ende sind, sondern da dann erst der richtige Kampf einsetzt, und zwar das Ringen mit dem eigenen Willen. Das habe ich in der Recherche wirklich super, super oft gelesen, dass Tauchen wirklich so eine Kopfsache ist. Eine der wichtigsten Regeln ist es auch, unter Wasser ruhig zu bleiben, weil wenn du unter Wasser in Panik gerätst, bist du plump gesagt am Arsch. Also es ist immer so ein Mindgame auch. Aber zurück zu Audrey. Sie ist schon lange fasziniert vom Tauchen, speziell eben vom Apnoe-Tauchen. Und deshalb verfolgt sie schon länger Francisco Ferreras, der aber von allen Pipin genannt wird. Er ist der World Champion im Freitauchen. In der Szene wird er als Ikone gefeiert. Unter anderem hat er über 20 Weltrekorde im Apnoe-Tauchen aufgestellt. Audrey kennt ihn nicht persönlich, hat ihn nie getroffen, ist aber trotzdem regelrecht fasziniert von ihm. Wenn sie an ihn denkt, fühlt sie sich wieder wie ein kleines Schulmädchen, das ihren ersten Crush hat. Audrey arbeitet ja gerade an ihrer Abschlussarbeit. Und eines Tages, als sie unterwegs ist, entdeckt sie ein Poster von Pipin. Auf dem steht, dass er in Cabo San Lucas tauchen wird. Das ist nicht weit weg von ihr. Sie trifft eine Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Ihr schießt einen Gedanke in den Kopf. Ich springe einfach in den nächsten Bus und fahre nach Cabo San Lucas. Vielleicht schaffe ich es, Pipin zu überzeugen, dass ich ihn in meiner Abschlussarbeit porträtieren darf. Diesen spontanen Gedanken setzt sie direkt in die Tat um. Sie wirft ein paar Sachen in eine Tasche und macht sich mit dem Bus auf den Weg nach Cabo San Lucas. Als Audrey Pepin das erste Mal sieht, fühlt sie sich direkt zu ihm hingezogen. Pepin ist 12,5 Jahre älter als sie. Er ist am 18. Januar 1962 in Kuba geboren. Seine Eltern ließen sich früh scheiden. Er wuchs bei seiner Mutter auf, doch die hatte kaum Zeit für ihn. Sie verließ jeden Morgen früh das Haus, um zu arbeiten. Oft kam sie dann erst wieder nach Hause, wenn Pepin schon wieder im Bett lag. Genau wie Audrey hatte auch Pepin in seinen frühen Jahren mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte unter anderem deformierte Beine und Füße, weshalb er immer orthopädische Schuhe tragen musste. Außerdem hat er schlechte Augen. Er trägt eine Brille mit dicken Gläsern. Und du und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen, genau wie Audrey wird er wegen seiner körperlichen Defizite auch Opfer von Mobbing. Ne, Kinder können gemeinsam.
Kinder, ja, sind fies manchmal.
Er redet ganz lange nicht und daher kommt auch sein Spitzname, denn das erste Wort, das er schließlich herausbringt, ist Pepin. So erzählt er es auf jeden Fall. Um seine motorischen Fähigkeiten zu fördern, verschreibt ihm sein Onkel, der praktischerweise auch Arzt ist, eine Wassertherapie und somit lernt er schwimmen, bevor er laufen kann.
Was heißt Pepin?
Also ich glaube jetzt nicht, dass das eine spezielle Bedeutung hatte, weil ich habe natürlich gegoogelt, was das bedeutet und das kommt vom anglo-französischen Wort Pepin und heißt Samen oder Kern einer Frucht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein kleines Kind so gesagt hat. Vielleicht war das eher so, jeder kennt ja Babysprache, oft hat das ja einfach nichts zu tun oder Kindersprache und das ist einfach so vor sich hingeredet.
Das wäre auf jeden Fall ein sehr wildes erstes Wort, ja.
Aber ich finde es schon crazy, wie ähnlich sie sich doch sind und wie früh schon ihre Liebe zum Wasser irgendwie entsteht. Mhm. Und beide fühlen sich da so wirklich frei, weil sie beide so körperliche Einschränkungen irgendwie haben. Als junger Mann hält sich Pepin mit verschiedenen Tauchjobs über Wasser. Mhm. Oh, hast du meinen tollen Witz nicht gehört?
Ach so, ich habe ihn tatsächlich.
Entschuldigung, der war richtig unwitzig.
Erstmal nicht gecheckt.
Diese Tauchjobs konnte er aber nie lange halten. Er gibt unter anderem Unterricht, ist Sperrtaucher, bis er sich voll aufs Freitauchen fokussiert. In seinen frühen 20ern kann er länger die Luft anhalten als jeder andere. Er wird schnell sehr bekannt in der Szene, knackt einen Weltrekord nach dem anderen, hat den Ruf, ein Frauenschwarm zu sein und wird eben eine Ikone im Apnoe-Tauchen. Seine Lieblingsdisziplin, No Limits. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen was übers Apnoe-Tauchen gelernt. Bislang haben wir aber nur über die Disziplin Statik gesprochen. No Limits klingt jetzt ja schon krasser. Was meinst du, wie läuft diese Disziplin ab?
Ja, dass du halt quasi so weit nach unten gehst, wie es geht. Also, dass du halt eben keine maximale Tiefe hast, wegen der Luft, die du anhalten musst oder wegen des Drucks oder schätze ich, ich habe keine Ahnung.
Das mit der Tiefe, das stimmt, ne? Bei No Limits geht es eben nicht darum, möglichst lange unter Wasser zu bleiben, sondern möglichst tief runterzukommen. Hm. Außerdem gibt's bei No Limits erstmal keine technischen Einschränkungen. Also na klar, du darfst trotzdem keine Sauerstoffflasche dabei haben, aber sonst ist sehr viel Technik im Spiel und es ist super wichtig, dass die auch einwandfrei funktioniert. Also, stell dir jetzt mal vor, du wärst ein No Limit Taucher, okay?
Klar.
Du willst jetzt einen Rekord knacken. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja. Ich habe jahrelang darauf trainiert.
Ja, besser ist es. Vor deinem Tauchgang packst du dir noch ordentlich Luft in die Lungen. Das schaut ein bisschen so aus, als würdest du die Luft essen und kauen. Der Schiedsrichter gibt das Signal, du nimmst deinen letzten Atemzug. Dann zieht dich ein Tauchschlitten aufrecht in die Tiefe. Der Schlitten kann über 2 Meter pro Sekunde zurücklegen. Das sind so umgerechnet 7 km/h, was sich jetzt im ersten Moment wahrscheinlich nicht so viel anhört. Aber es ist ja trotzdem sehr schnell dafür, dass du...
Dass dich irgendwas unter Wasser zieht, ja. Das genau, ist ein bisschen
gruselig, ja. Ja, übel.
Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen.
Ja. Wenn es dir zu schnell wird, kannst du mit einer Bremse die Geschwindigkeit reduzieren. Sagen wir mal, du tauchst 150 Meter in die Tiefe. Also fast so tief, wie der Kölner Dom hoch ist. Ab dieser Tiefe hast du keine Chance mehr, selbstständig wieder aufzutauchen, sollte die Technik versagen. Je tiefer du tauchst, desto kälter wird es und desto mehr Druck liegt auf dir. Dein Körper ist mittlerweile dem 17-fachen Druck der Erdatmosphäre ausgesetzt. Deine Lungen werden auf Apfelgröße zusammengepresst und dein Herzschlag verlangsamt sich auf 20 Schläge die Minute. Zum Vergleich, der Ruhepuls von einem gesunden erwachsenen Mann, also weil du jetzt ja unser Taucher bist, liegt bei 60 bis 80 Schläge die Minute. Ich finde auch Apfelgröße ist so ein krasses Bild irgendwie, wenn man sich jetzt denkt, okay, die füllt ja normalerweise meinen Brustkorb aus.
Ja, vor allem mir tun schon die Ohren weh, wenn ich im Schwimmbad ganz runtergehe bei den 2 Metern oder 2,20 Meter oder was das, ja, ist ein bisschen mehr, ne?
Da ich glaube, das ist keine gute Ohrendruck. Voraussetzung.
Nee. Ich habe auch noch nie diesen Druckausgleich gelernt, weil mir dann immer die Ohren auch nochmal extra wehtun. Aber gut.
Ich glaube, ich habe das auch immer falsch gemacht.
Ja, same. Naja, ich tauche auf jeden Fall jetzt 150 Meter in die Tiefe, ja. Was sonst?
Du bist jetzt auf 150 Metern Tiefe und damit am Ende des Seils angekommen. Jetzt musst du 3 Schritte befolgen. Deine rechte Hand geht an den Haltegriff deines Hebesacks. Ich finde super, dass du die Geste gerade mitmachst. Sehr schön. Deine linke dreht das Ventil der Druckluftflasche auf, damit die Luft in den Hebesack strömen kann. Und schließlich Schritt 3. Du ziehst den Stecker, mit dem das Gewicht am Schlitten befestigt ist, um es abzukoppeln. Genau, jetzt kannst du dich mit der zweiten Hand auch noch am Hebegriff festhalten. Sehr schön. Oh, ich hätte das auf Video aufnehmen sollen. Naja, zu spät. Dann schießt du in die Höhe und zurück an die Wasseroberfläche. Und wenn du oben ankommst, hast du es geschafft.
Okay. Gibt es da nicht diese Taucherkrankheit?
Sehr gut. Darauf kommen wir noch später zu sprechen, auf jeden Fall.
Weil wenn du so schnell dann wieder hochgeschossen wirst, da gibt es ja gar keinen Druckausgleich dann.
Ja.
Oder nehme ich dir sowas vorweg?
Wir können da gerne kurz jetzt schon reingehen. Später gehen wir noch detaillierter drauf ein. Das heißt ja mit Fachbegriff Dekompressionskrankheit. Und das taucht vor allem bei Tauchern auf, die mit Tauchflasche tauchen gehen. Beim Apnoe-Tauchen kann es auch vorkommen, ist aber sehr viel seltener, weil du eben so schnell abtauchst, so schnell wieder auftauchst, dass dein Körper, dein Gewebe kaum diesen eben gefährlichen gelösten Stickstoff aufnehmen kann. Deine Lungen werden ja auch so zusammengepresst. Das ist dann eher auch das Problem, wenn du unter Wasser atmest.
Okay.
Weil der Stickstoff muss eben in deine Blutbahn kommen. Aber wie gesagt, wir gehen da später nochmal genauer drauf ein, wenn ich es auch im Skript stehen habe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, aber ich denke nicht. Mittlerweile zählt No Limit zu den sogenannten Spaßdisziplinen, weil der internationale Apnoe-Verband keine neuen Weltrekorde mehr anerkennt. Apnoe-Tauchen ist ja so schon ziemlich gefährlich, aber die Variante No Limits fordert so viele Todesopfer, dass der Verband Ende 2019 eben beschlossen hat, keine Rekorde mehr anzuerkennen. Wie gefährlich No Limits konkret ist und auch welche lang- und kurzfristigen Auswirkungen diese Disziplin auf den Körper hat, hören wir später. Pippin stimmt zu, dass Audrey ihn interviewen darf. Nicht nur sie ist fasziniert von ihm, er auch von ihr, von ihrer Schönheit, aber auch von ihrer Intelligenz. Sie stellt ihm Fragen, die sich zuvor noch niemand getraut hatte zu stellen. Audrey wird sofort in Pippins Welt gesogen. Noch am selben Abend sollen sie gemeinsam auf ein Hotelzimmer gegangen sein, obwohl Pippin zu dem Zeitpunkt eigentlich noch in einer Beziehung war.
Na, schwierig.
Zwischen den beiden ist sofort eine gewisse Anziehung. Direkt am nächsten Tag nimmt Pippin Audrey mit auf einen Trainingstauchgang. Obwohl sie dafür in keinerlei Hinsicht ausgebildet ist oder genug Erfahrung hat, hilft sie mit und packt an. Am zweiten Tag erfährt Audrey auf die harte Art, wie gefährlich Tauchen werden kann. Bei einem normalen Routinetraining stirbt einer von Pippins Sicherheitstauchern. Massimo Bertoni war erst neu zum Team dazugestoßen. Ab sofort wird Audrey seinen Platz einnehmen. Und wieder ist Pippin beeindruckt von Audreys Art. Anders als seine Crewmitglieder geht Audrey ruhig und gelassen mit dem Tod von Massimo um. Laut seiner eigenen Aussage verliebt sich Pippin an diesem zweiten Tag in sie.
Also er verliebt sich in sie, nachdem sie nicht so bestürzt über den Tod von einem Crewmitglied ist.
Also nee, ich habe das jetzt nur so zusammengefasst, weil das alles an einem zweiten Tag passiert ist. Das waren zwei unterschiedliche Aussagen. Also er hat halt gemeint, ja, er war halt davon beeindruckt, dass sie nicht in Panik geraten ist, sondern so gelassen damit umgegangen ist. Und in einem anderen Interview sagt er, dass er sich schon super krass am zweiten Tag ihres Kennenlernens in sie verliebt hat.
Ja gut, aber trotzdem wirklich bestürzt kann er nicht gewesen sein. Dann.
Ja, das Gefühl hatte ich auch, ja. Audrey geht auf in der Welt des Apnoe-Tauchens, an der Seite von Pippin. Sie ruft ihre Eltern an, sie sollen ihr Apartment in Mexiko räumen. Sie will ihr Studium schmeißen und zu Pippin nach Miami ziehen.
Nach ein paar Tagen?
Aha.
Auch ein wilder Move? Mhm. Okay.
Mhm. Aber er ist halt schnell Audreys große Liebe geworden. Sie will ihn besser verstehen, reist nach Kuba, um zu sehen, wo er aufgewachsen ist, um besser verstehen zu können, was ihm wichtig war und ist. Von außen sieht es so aus, als würden die beiden eine tolle Beziehung mit viel Action und der Begeisterung zum selben Sport führen. Doch ganz so heil ist die Welt nun mal nicht. Pippin hat immer häufiger starke Stimmungsschwankungen, denn bei dem, in was er so gut ist, dem Tauchen, dem Apnoe-Tauchen No Limits, da macht sein Körper immer weniger mit. Er ist es gewohnt, Grenzen zu sprengen, seinen eigenen Körper immer weiter zu treiben, doch damit könnte bald Schluss sein. Bei seinen Tauchgängen wird er mit Messgeräten überwacht, die bei ihm metabolischen Stress messen, also die Belastung seines Stoffwechsels durch exogene Faktoren. Beim Tauchen sind das beispielsweise der Wasserdruck, Wasserströmungen oder die Temperatur. Er überschreitet die Grenzwerte immer häufiger. Regelmäßiger metabolischer Stress kann zu Ohnmachtsanfällen führen. Und genau das tritt bei Pippin ein. Mit Mitte 30 verliert er immer wieder bei Tauchgängen das Bewusstsein. Seine Sicherheitstaucher müssen ihn an die Wasseroberfläche ziehen und erste Hilfe leisten. Obwohl es seinem Ego wohl schwer gefallen sein dürfte, muss auch Pippin irgendwann einsehen, dass er keine Rekorde mehr knacken werden kann. Aber an seiner Seite ist eine junge Frau, die fast wie sein Spiegelbild ist. Kannst du es dir schon denken, wo das jetzt hinführt?
Dass er sie trainiert und sie dann die Rekorde knackt.
Wow! Heute läuft's mal wieder.
Mensch.
Genau, Audrey fängt jetzt auch mit No Limits an. Pippin ist jetzt nicht nur ihr Partner, sondern auch ihr Mentor. Er fängt eben an, sie zu trainieren und sie ist ein echtes Naturtalent. Und jetzt ist es wohl auch endlich Zeit, ihr das erste Bild zu zeigen. Wie immer, ihr könnt euch die Fotos auf Insta anschauen bei Schatten und Skandale.
Okay, ich habe mir den tatsächlich ganz anders vorgestellt. Also man sieht auf dem Foto, ich schätze mal hier Pippin und Audrey im Wasser, im Meer, so hintereinander. Also Pippin ist im Vordergrund, die Audrey hinter ihm. Pippin hat eine Glatze, also er lächelt so halb, hat eine relativ auffällige Zahnlücke, finde ich. Also zwischen den beiden Schneidezähnen, ansonsten, ja, kann ich gar nicht so viel zu seinem Ausschauen sagen. Dicke Augenbrauen, Glatze, Ende, I guess. Und die Audrey ist dahinter. Die hat ein, also im Vergleich zu Pippin, vor allem ein relativ längliches Gesicht. Er hat eher so ein rundes Gesicht. Sie lächelt auch so halb, ja.
Sie umarmen sich ja auch so ein bisschen seitlich, ne? Und eigentlich schaut das schon ziemlich happy aus, würde ich sagen. Auf dem
ja,
Bild.
Das schon, ja.
So, und jetzt die große Frage, wie hattest du ihn dir vorgestellt?
Mit Haaren. Also, ich hatte mir vorgestellt, ja, weiß ich gar nicht, das ist so ein relativ, also vom Hauttyp her ähnlich, weil du, klar, als du Kuba gesagt hast und Mexiko und so, hast du natürlich jetzt eher so einen dunkleren Teint im Kopf, aber dann auch dunkle Haare.
Er hat
Haare.
Aber keine mexikanischen Wurzeln.
Ach so, sondern?
Er ist in Kuba geboren.
Ja, genau. Okay, auf jeden Fall trotzdem. Ich habe mir einen dunklen Tor vorgestellt. Yeah. Dunkle Haare, kurze Haare und blaue Augen. Das war irgendwie das Bild in meinem Kopf. Aber gut.
Sorry, dass ich dieses Bild jetzt mit der Realität zerstört habe.
Alles gut. Ich werde drüber wegkommen.
Audrey lernt schnell. So schnell, dass sie bald besser als Pipin sein wird. Was wohl wieder ganz schön an seinem Ego gekratzt hat.
Das habe ich mir nämlich vorhin schon gedacht, als es hieß, ja, der Partner trainiert sie. Da muss er schon ein relativ stabiles Ego haben, wenn sie dann besser werden sollte als er. Und das hat sich bei ihm nicht so danach angehört.
Ja, wir lernen ihn ja im Laufe der Zeit noch besser kennen. Und er hat auch später selbst zugegeben, dass er sich schämt, dass sie besser geworden ist als er.
Ja, schwierig.
Während es Pipin wichtig ist, einen Rekord nach dem anderen hinterherzujagen und Grenzen immer weiter auszuloten, er es liebt, im Rampenlicht zu stehen und Interviews zu geben, liebt Audrey es vor allem, mit Tieren zu tauchen. Mit Haien, Delfinen oder Rochen. Die Tiere scheinen ihr irgendwie zu vertrauen. Sie kann sich an einen Manta hängen und er zieht sie einige Meter weit mit sich. Sie ist eins mit der Wasserwelt. Es scheint fast so, als wäre der Extremsport eher etwas, was sie ihrem Mann zuliebe macht, auf jeden Fall in diesem Ausmaß. Sie schreibt, es ist schwer, mit jemandem zu leben, dessen Erfahrungen keiner wirklich nachvollziehen und die niemand beschreiben oder teilen kann. Ich dachte, wenn ich die Unterwasserwelt betrete, könnte ich ihm näher sein. Ja. Du hast ja gerade schon ein bisschen dein Bauchgefühl zu der Beziehung der beiden beschrieben. In der Recherche habe ich auch immer ziemlich, ja, das Gefühl bekommen, dass in der Beziehung schon ein gewisses Machtgefälle auf jeden Fall besteht. Weil ihre Freunde sie eben auch so beschrieben haben, als hätte sie schon, bevor sie sich kennengelernt haben, überhaupt so einen Schoolgirl-Crush auf ihn gehabt.
Ja, vor allem, ich habe es mir gedacht, als du gesagt hast, eben wie sie ihn bewundert hat, bevor sie ihn überhaupt kannte. Wie sie dann geguckt hat, oh, wo ist der denn gerade? Oh, das ist ja ganz in der Nähe, da kann ich ja hinfahren. Es klang schon ein bisschen, weiß ich nicht, unorthodox, sagen wir es so. Ganz neutral.
Bleiben wir neutral heute.
Ja. In meinem Kopf hat sich schon eine Vermutung zusammengebraut, wie da ein True Crime Fall draus werden kann. Aber ich warte jetzt noch kurz ab.
Okay. Ich glaube, es wird ganz anders kommen, als du gerade denkst.
Das kann gut möglich sein.
Im Mai 1997 ist Audrey soweit. Ihr erster No-Limit-Rekordtauchgang bei den French Nationals steht an. Ihre Mutter ist angereist. Sie macht sich Sorgen um ihre Tochter. Audrey hat ihr Studium abgebrochen und ist innerhalb von wenigen Tagen mit einem fremden Mann zusammengezogen. Trotzdem will sie sehen, wie ihre Tochter sich ihre Träume verwirklicht. Für Audrey geht es heute runter auf 80 Meter. Als der Schiedsrichter das Signal gibt, hält ihre Mutter die Luft an, genauso wie Audrey, die von ihrem Schlitten in die Tiefe gezogen wird. Nach 1,5 Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen, durchbricht Audrey die Wasseroberfläche. Pipin schwimmt oben mit Taucherbrille und Schnorchel, sie umarmen sich. Audrey hat es geschafft, ihre Mutter ist erleichtert. Aber Audrey ist nicht der einzig aufstrebende Star in der Taucherszene zu der Zeit. Tanya Streeter ist ihre größte Konkurrentin. Im Mai 1998, also ein Jahr nach Audreys 80-Meter-Tauchgang, taucht Tanya 113 Meter und stellt damit einen neuen Rekord auf. Und Tanyas Erfolg schlägt ordentlich Wellen.
Haha, jetzt habe ich alles verstanden.
Das war unbeabsichtigt. Oh je, es gibt aber auch immer viele Verbindungen zum Tauchen, fällt mir gerade auf, die man so alltäglich in der Sprache verwendet.
Ja.
Okay, wie dem auch sei. Sie ist wie Audrey eine wunderschöne Frau. Sie hat lange, glatte, blonde Haare und blaue Augen. Aber warum spreche ich überhaupt über ihr Äußeres? Das sollte ja im Sport eigentlich gar nicht so wichtig sein.
Weil Pipin eine Affäre mit ihr anfängt.
Um Gottes Willen. Nein.
Schade.
Nee, sondern weil Tanya sich genau richtig vermarktet. Durch sie wird der Sport auch außerhalb der Szene bekannt. Sie zieht Top-Notch-Sponsoren an Land und macht unter anderem für Uhren Werbung. Ne, dieses Sex-Sales halt, deshalb habe ich auch so betont, dass beide einfach schön sind. Das kann Pipin natürlich nicht auf sich sitzen lassen, deshalb starten er und sein Geschäftspartner Carlos Serra eine Kampagne, um für Audrey ebenfalls Sponsoren zu gewinnen. Bevor es aber mit dem Rekordebrechen weitergeht, läuten 1999 erstmal die Hochzeitsglocken. Also 3 Jahre, nachdem sich die beiden kennengelernt haben. Für Audrey ist es übrigens die erste ernsthafte Beziehung überhaupt. Audrey und Pippin reisen kurz nach ihrer Hochzeit um die Welt, drehen gemeinsam Filme und Serien, unter anderem Exploring Oceanus, um eben mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Im Januar 2000 will Pippin noch einen letzten und zugleich seinen tiefsten Tauchversuch wagen. Sein Ziel 163 Meter in Cozumel, Mexiko. Audrey ist nervös. Bei Tauchgängen leidet Pippin immer häufiger an Blackouts. Sie überwacht ihn also die ganze Zeit. Wie lange kann er noch so weitermachen?
Wahrscheinlich nicht mehr lange, wenn du so fragst.
Genau. Sie nimmt ihren Platz als Sicherheitstaucherin ein. Sie ist angespannt, als der Schiri das Zeichen gibt. Der Schlitten zieht ihren Mann herunter. Auf 163 Metern angekommen, hält sich Pippin am Hebesack fest, dreht das Ventil auf und lässt die Gewichte fallen. Er schießt mit dem Hebesack in die Höhe. Doch bevor er oben ankommt, passiert wieder das, was im Training zuletzt so oft passiert ist. Ihm wird schwindelig und sein Sichtfeld wird immer kleiner. Er verliert den Halt und rutscht vom Haltegriff. Sein Sicherheitstaucher schnappt ihn, bringt ihn an die Oberfläche. Sofort werden erste Hilfemaßnahmen eingeleitet, aber er bleibt über eine Minute bewusstlos. Der Rekordversuch ist damit geplatzt und wird nicht gewertet. Pippin ist frustriert, er muss die Grenzen jetzt akzeptieren, die sein Körper ihm ganz eindeutig aufweist. Also fokussiert er sich noch mehr auf Audrey und ihre Rekorde. Also du hattest recht, nicht mehr lange.
Ja gut, ich dachte jetzt tatsächlich, dass das so sein allerletzter Tauchgang jemals wird, so, also dass er halt stirbt.
Ach so.
Das war jetzt so, weil das ist immer so dramatisch, so nach dem Motto, also in Filmen zumindest, das ist natürlich jetzt kein Film, aber das ist ja immer so nach dem Motto.
Das wäre aber eine kurze Folge.
Ja, es muss ja nicht um ihn gehen. Es kann ja auch um die Audrey gehen, die dann komplett abdreht und dann weiß ich nicht. Aber
ach so, ja stimmt.
Ich weiß es ja nicht. Ich kenne ja den Fall nicht. Aber das klang so für mich ein bisschen danach so nach dem Motto, ja, er weiß, dass er es nicht machen sollte, aber will es noch einmal machen und dann, ja.
Nein, er überlebt das Ganze, aber er ist halt echt frustriert mal wieder. Ja. Und nur 4 Monate später will Audrey auf den Kanareninseln in Spanien ihren ersten Frauen-Weltrekord knacken. Mit in ihrem Team sind unter anderem 2 Fotografen und Taucher, die unter Wasser für ihre Sicherheit sorgen sollen, falls irgendwas schiefgehen sollte. Um ihren spektakulären Tauchgang öffentlichkeitswirksam zu promoten und zu vermarkten, organisiert Pippin einen Helikopter, der auf die Höhe steigen soll, die Audrey einen Tag später in die Tiefe tauchen wird. Audrey hält ein Seil, das am Hubschrauber befestigt ist. Der Hubschrauber bleibt in 125 Metern Höhe stehen. Ein Fotograf filmt runter auf Audrey, der andere zum Hubschrauber hoch. Vor ihrem Tauchgang meditiert sie am nächsten Tag am Meer, beruhigt sich und ihren Geist. Sie schaut ihren Diamantring an ihrem rechten Zeigefinger an, der einzige Schmuck, den sie trägt. Dann zieht sie ihren Neoprenanzug über, steigt vom Boot ins Wasser, beginnt sich Luft in die Lungen zu packen und wartet auf das Signal des Schiris. Dann ist es soweit. Der Schlitten zieht sie in die Tiefe. Es wird kühler und der Druck auf ihren Körper größer. Als sie die 125 Meter erreicht, gibt sie das Okay-Signal an ihren Sicherheitstaucher. Die 3 Schritte, die sie jetzt nacheinander machen muss, haben sich schon fest in ihr Gehirn gebrannt. Am Griff des Hebesacks festhalten, das Ventil aufdrehen, die Gewichte abwerfen, dann schießt sie zurück nach oben. Und wie genau das Auftauchen aussieht, davon können wir uns jetzt auch mal ein Bild anschauen.
Ja, also sonderlich viel erkennt man nicht.
Ja.
Das sieht quasi aus wie, ich habe mal ganz blöd gesagt, so eine Düse im Schwimmbad. Weißt du,
ja.
Wo so der Rücken massiert wird oder sowas, so ähnlich sieht das aus. Nur, dass halt innen drin die Audrey eben ist und die erkennt man aber auch nur an dem schwarz-gelben Taucheranzug. Also man sieht sie kaum, weil sie wirklich in diesem Luftstoß in Anführungszeichen ist. Die hält sich an diesem Griff fest, an dem Seil und es sieht im Prinzip aus, wie als ob sie in so einer Art Luftschleuse ist, aber natürlich entfacht sie da diesen, weiß nicht, ob das Luft ist oder, aber diese Blasen, wie nennt man das, Schaum.
Nee, genau, es sind einfach super viele Luftblasen.
Ja, entfacht sie da wahrscheinlich dann selber.
Das zeigt halt auch nochmal, glaube ich, ganz gut, mit was für einem Tempo die Taucher da dann unterwegs sind, wenn es zurück nach oben geht. Audrey durchbricht mit ihrem Schlitten die Wasseroberfläche. Doch dann wird sie auf einmal ohnmächtig. Damit ist ihr Versuch, nach den Regeln der International Association for the Development of Apnea, kurz AIDA, ungültig. Aber kein Problem, denn nachdem AIDA 1992 feste Sicherheitsstandards etabliert hat, die unter anderem vorschreiben, dass Rekorde nicht zählen, wenn die Taucher ohnmächtig werden, oder vorschreiben, wie viele Sicherheitstaucher vor Ort sein müssen, gründet Pepin einfach seine eigene Organisation, und zwar die International Association of Freedivers. Und damit kann er seine und Audreys Tauchgänge genehmigen und Rekorde anerkennen, auch wenn AIDA das nicht tun würde.
Mensch, so ein Big Brain Move.
Total. Also ist Audrey nach Pepins IAFD mit 25 Jahren offiziell die neue Weltrekordhalterin.
Stark. Das klingt wie damals Heinrich der Achte, der sich nicht scheiden lassen durfte und deswegen einfach seine eigene Kirche gegründet hat.
Hä, war das nicht der seine Frauen ermordet hat?
Nicht alle.
Vielleicht müssen wir da auch mal einen Fall drüber machen.
Boah, ich sehe gerade, cool.
Ich habe ganz große Wissenslücken in dem
erste,
Thema.
Von der ersten hat er sich geschieden, die zweite hat er geköpft, die dritte ist so gestorben. Oh
Gott, das ist so gestorben.
Ja, die vierte hat er wieder geschieden, die fünfte geköpft und die sechste hat ihn dann überlebt. Da gibt es ein Lied drüber, deswegen weiß ich das.
Waren das nicht acht?
Nee, er war der achte, es waren sechs.
Ach so.
Da gibt's, wie gesagt, es gibt so ein englisches Geschichtsprogramm, das heißt Horrible Histories, und die haben ein Lied drüber gemacht. Ja. Das musst du auch nicht mit reinschneiden, weil das maximal random ist. Aber daher weiß ich das.
Ne, höchst interessant. Hm. Ich glaube, das wollen unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen.
Bestimmt.
Okay, lass mal weitermachen. Doch wirklich freuen tut sie sich nicht. Audrey weiß nicht, ob sie weitermachen will. Sie ist niedergeschlagen. Macht sie das für sich oder doch nur für ihren Mann? Was will sie eigentlich? Das spürt auch ihr Team. Die Crewmitglieder sind überzeugt, dass nicht Audrey selbst immer weiter Rekorde knacken will, sondern eben ihr Mann Pepin. Sie hat in wenigen Jahren das geschafft, was sich Pepin sein ganzes Leben über aufgebaut hat. Ein Jahr später übertrifft Audrey ihren eigenen Rekord in Fort Lauderdale in den USA nochmal um 5 Meter. Jetzt schauen wir uns mal ganz genau den nächsten Rekordversuch von Tanya Streeter am 17. August 2002 an. Denn Tanya und ihr Mann, der auch ihr Manager ist, sind sehr darauf bedacht, alle Sicherheitsstandards genau zu befolgen und sogar zu übertreffen. Und dieses Mal ist es besonders wichtig. Tanya will 160 Meter tauchen. Wenn sie das schafft, stellt sie einen neuen Overall-Record auf, also einen neuen Rekord, sowohl für Frauen als auch für Männer.
Oh, da wäre Pepin aber sauer.
Wir hören ja gleich, wie es weitergeht. Bei Tanya sind die Sicherheitstaucher immer im Team zu zweit. Insgesamt hat sie so 16 Taucher, die alle 15 bis 18 Meter positioniert sind und ihr jederzeit helfen können, sollte etwas Unvorhergesehenes passieren. Im Worst-Case-Szenario könnten die Sicherheitstaucher Tanya also Stück für Stück weitergeben und so sicher nach oben bringen. Aber nicht nur das, jeder Taucher hat auch noch einen Hebesack samt Tank dabei, den sie an Tanyas Taucheranzug befestigen können. Damit wäre Tanya innerhalb von Sekunden auf dem Weg nach oben. Du hast es vorher ja schon angemerkt, aber kannst du es dir denken, warum ein Sicherheitstaucher allein Tanya oder jeden anderen No-Limit-Taucher jetzt nicht alleine, sagen wir mal, von 100 Metern Tiefe rauftauchen könnte?
Wahrscheinlich, weil es viel zu lang dauern würde, oder? Einer allein ist der so stark.
Du hattest es vorher schon gesagt.
Habe ich?
Ja.
Mensch.
Und zwar wegen der sogenannten Dekompressionskrankheit oder auch Taucherkrankheit genannt. Denn während Tanya planmäßig rund 3,5 Minuten unter Wasser sein wird, sind es ihre Taucher mit Flasche rund 3,5 Stunden.
Okay.
Ja.
Warum? Warum sind die da 3,5 Stunden?
Ich dachte mir schon, da kommen Fragen auf. Mhm. Deshalb habe ich mir mal die genaue Definition von der Dekompressionskrankheit mal angeschaut und was passiert da genau im Körper. Deshalb jetzt ein kurzer Exkurs. Die Dekompressionskrankheit ist ein Trauma, das durch Ausperlen von gelösten Gasen wie Stickstoff und Helium in Körpergeweben bei einer zu schnellen Druckänderung, also zum Beispiel beim schnellen Auftauchen, entsteht. Vor allem beim Tauchen mit Pressluft lagert sich durch den Wasserdruck Stickstoff in den Geweben ein. In gut durchbluteten Geweben wie im Gehirn oder in den Muskeln lagert sich der Stickstoff schnell ein, im Fettgewebe dagegen eher langsam. Beim Auftauchen, also wenn der Druck wieder abfällt, gibt das Gewebe im Gehirn oder in den Muskeln den Stickstoff auch schnell wieder ab. Im Fettgewebe dauert es dagegen auch wieder länger. Der gelöste Stickstoff muss übers Blut zur Lunge transportiert werden, wo er dann ausgeatmet wird. Anders kriegt man den auch nicht aus dem Körper. So, wenn ein Taucher jetzt zu plötzlich auftaucht, bilden sich Gasblasen im Blut und auch in den anderen Körpergeweben. Symptome der Dekompressionskrankheit sind unter anderem Hör- und Sehverlust, Bewusstlosigkeit oder Schwindel. Bei einem schweren Verlauf kann die Taucherkrankheit auch tödlich enden. Deshalb ist es eben so wichtig, dass die Taucher langsam aufsteigen, sonst müssen sie notfalls in eine Druckkammer. Alles gecheckt, alle Fragen beantwortet?
Immer noch nicht, wieso die 3,5 Stunden da unten chillen.
Ja, weil die halt so lange für den Druckausgleich brauchen.
Ach so, die segeln da quasi hoch dann so.
Die steigen ganz langsam auf.
Okay, krass.
Dieser Vergleich ja, okay, auch, jetzt, ne? 3,5 Minuten, 3,5 Stunden. Genau, ja, das dauert halt seine Zeit.
Ja, offensichtlich.
Genau deshalb hat Tanja eben alle 15 bis 18 Meter einen Sicherheitstaucher. Tanja macht sich bereit. Sie packt sich Luft in die Lungen. In wenigen Sekunden ist es soweit. Sie nimmt einen letzten tiefen Atemzug. Doch anstatt in die Tiefe zu rauschen, verliert sie das Bewusstsein. Tanja hat zu viel Luft eingeatmet. Der Druck auf ihr Herz war zu groß. Was glaubst du, passiert jetzt?
Sie stirbt.
Warum sterben alle Leute, meint ihr?
Ich warte immer noch auf den True Crime Aspekt.
Nein.
Irgendwann stirbt immer irgendwer.
Okay, Tanja lebt noch. Die lebt sogar noch heute. Ich habe mir ihr Insta-Profil angeschaut. Auf jeden Fall ist es ja so, Tanja taucht natürlich auch nach den Regeln von AIDA und nicht nach Pepins Organisation. Und da gibt es ja zwar die Regel, dass der Versuch nicht zählt, wenn ein Taucher während oder nach dem Tauchgang ohnmächtig wird, aber nicht, wenn es schon davor passiert.
Das ist okay.
Und tatsächlich gibt der Schiedsrichter nach einiger Bedenkzeit sein Go. Tanja darf tauchen. Doch das ist jetzt ein schwerer Start für Tanja. Sie taucht mit nur rund 80% der Luft, die sie eigentlich brauchen würde. Sie war ja noch vor wenigen Minuten eben kurzzeitig bewusstlos. Jeder Meter tut weh. Sie stoppt auf 110 Metern. Sie überlegt, ob sie abbrechen soll. Aber das ist eigentlich keine Option. Also geht es weiter. Unten angekommen, kennst du mittlerweile die 3 Schritte?
Festhalten, aufdrehen, Gewicht weg.
Richtig. Aber anstatt das Gewicht abzukoppeln, also diesen Stift daraus zu ziehen, gibt sie dem Meer eine Kusshand. Sie denkt, sie hat 3 Schritte gemacht. Sie leidet in dem Moment an einer Stickstoffnarkose oder auch Tiefenrausch genannt. Betroffene leiden dann an Euphorie, Selbstüberschätzung, verlangsamten Denken und Koordinationsstörungen. Und diese 3 Schritte haben sich ja wie bei Audrey auch oder jedem Apnoe-Taucher schon so ins Gehirn gebrannt. Aber sie hat sich eben gedacht, ja, ich halte mich am Hebesack fest. Sieht man auch auf Video tatsächlich, das ich mir angeschaut habe. Sie dreht das Ventil auf und macht dann so eine Kussbewegung. Und in ihrem Kopf denkt sie, ja, ich habe 3 Schritte gemacht. Und ihre Verwirrung sieht man dann auch. Sie hat 3 Schritte gemacht, warum taucht sie nicht auf? Ihr Sicherheitstaucher ist schon bereit, er kommt näher, um ihr im Notfall seinen Hebesack anzuschnallen. Tanja dreht nochmal am Ventil. Nach 17 Sekunden am tiefsten Punkt ihres Tauchgangs kommt sie schließlich darauf. Sie hat den Stecker nicht rausgezogen. Sie schießt nach oben, durchbricht die Wasseroberfläche und streckt die Arme in die Luft und jubelt. Ist noch alles gut gegangen, sie hat es geschafft.
Glück gehabt.
Also es wäre ja auch ein Sicherheitstaucher da gewesen. Genau dafür sind die ja da, weil es eben so viele Gefahren gibt. Die Technik könnte versagen, eben diese Stickstoffnarkose. Es gibt ja so viel, was bei diesem Sport einfach passieren kann. Deshalb, es war trotzdem sehr gut, dass der da war natürlich. Ja. Als Pepin herausfindet, dass Tanja den Rekord gebrochen hat, wird er rasend. Er fühlt sich persönlich attackiert. Hat nämlich so langsam das Gefühl, dass ihm Audrey und auch Audreys Erfolge gehören. Deshalb geht es für Pepins Team nur 6 Wochen nach dem neuen Rekord in die Dominikanische Republik. Genauer nach La Romana. Eigentlich war der Trainingstrip erst im Dezember geplant, aber Pepin reicht das jetzt nicht mehr. Es muss schon jetzt im Oktober passieren. Anfangs war der Plan, Tanjas Rekord mit 161 Metern zu überbieten. Aber Pepin pusht Audrey immer und immer weiter. Im Training werden die Abstände immer größer. Schließlich sollen es 171 Meter werden. Das ist fast die Höhe bzw. die Tiefe von knapp 2 Freiheitsstatuen übereinander, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Also fassen wir nochmal zusammen. Der Rekordversuch findet 2 Monate früher statt und er wird auch deutlich tiefer sein als zuerst geplant. Aber nicht nur das. Es fehlen auch zentrale Teammitglieder. Unter anderem Nick Buckley und Guido Brass. Die beiden waren zu dem Zeitpunkt schon anderweitig arbeiten, weil ja auch eigentlich im Oktober nichts in die Richtung irgendwie geplant war. Und einer der Tiefseesicherheitstaucher, Cedric Delores, ist im Jahr zuvor bei einem Unfall beim Höhlentauchen ums Leben gekommen. Wenn er da gewesen wäre, wäre er auf 130 Metern positioniert gewesen. Am 9. Oktober schafft Audrey im Training die 170 Meter. Nach dem erfolgreichen Versuch ist sie aber nicht glücklich, sondern eher niedergeschlagen. Sie wirkt deprimiert und in sich gekehrt. Eines Tages hat Audrey auf einmal einen blauen Fleck unterhalb ihres rechten Auges. Woher der blaue Fleck kommt, wissen ihre Crewmitglieder nicht. Sie machen sich aber immer größere Sorgen um sie. Gerüchte um die Beziehung von Audrey und Pepin verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Unter anderem wird spekuliert, ob sie vielleicht herausgefunden hat, dass sie schwanger sein könnte. Ein weiteres Gerücht hält sich sehr hartnäckig, und zwar, dass sich Audrey und Pepin nach dem Tauchversuch scheiden lassen wollen. Das Team bekommt immer wieder laute Auseinandersetzungen der beiden mit. Die Spannung lässt sich förmlich greifen. Ist wahrscheinlich auch nicht so optimal, wenn man so eng zusammenarbeitet.
Ja, und vor allem, wenn er da immer mehr am Rad dreht, dass es ja seine Rekorde sind. Mhm. Und dann so einen Druck aufbaut.
Mhm. Wegen Wasserdruck jetzt. Mhm. Wir sind so unwitzig, das ist einfach schlimm. Mhm. Ich weiß, ich habe damit angefangen, aber ich bin nicht zufrieden, wohin das jetzt führt.
Das ist dein eigenes Pech.
Der Morgen des 12. Oktober 2002 ist stürmisch. Der Countdown ihres Rekordversuchs wird daher gestoppt. Am Strand in La Romana, an dem der Versuch stattfinden soll, haben sich schon zahlreiche Zuschauer versammelt. Die meisten bleiben. Alle hoffen, dass sich der Sturm verzieht und der Tauchgang doch noch stattfinden kann. Und tatsächlich, der Himmel klart auf, der Countdown wird neu aufgesetzt. Audrey ist sehr in sich gekehrt. Ihre Stimmung ist bizarr und für Außenstehende nicht zu deuten. Sie ist wie in Watte gepackt, wirkt noch unnahbarer als sonst. Audrey steht am Strand, spürt den Sand zwischen ihren Zehen und schaut aufs Meer. Sie trägt einen gelben Neoprenanzug. Das Oberteil hängt noch vorne über. Darunter trägt sie ein dunkelblaues gecropptes T-Shirt. Ihre braunroten Haare wehen im leichten Wind. Ihren Rucksack trägt sie lässig über einer Schulter, aber ihr Blick ist leer. Währenddessen ist ihr Ehemann Pepin irgendwie total nervös und all over the place. Sie steigen auf das Boot, das sie zur Tauchstelle bringen soll. Audrey zieht sich an einen Rand des Bootes zurück, setzt sich hin und lehnt sich an einen Stapel Planen an. Dann beginnt sie mit ihrer mentalen Vorbereitung auf den Tauchgang. Auf dem Boot herrscht Trubel. Alles muss perfekt ablaufen. Das Wichtigste, Audreys Ausrüstung. Deshalb fragen auch zwei Crewmitglieder, ob die Tankflasche mit Luft gefüllt ist. Einer davon ist Matt Brisnow. Er ist einer der Sicherheitstaucher an der Oberfläche. Pepin soll geantwortet haben, geh weg davon und kümmere dich um andere Sachen. Lass die in Ruhe, ich habe mich schon darum gekümmert, die Flasche ist gefüllt, lass es. Ja. Aida hätte diesen Tauchgang übrigens nie genehmigt. Viele der Sicherheitsstandards sind nicht erfüllt. Unter anderem hat Audrey an der Oberfläche zwar viele Sicherheitstaucher, aber weiter unten nicht. Nochmal zur Erinnerung. Tanja hatte 16. Wie viele hat Audrey?
3.
2. Eduardo Ochiales, den alle Wiki nennen, ist auf 80 Meter. Pascal Barnaby geht runter auf 172 Meter. Er hat in seiner Flasche eine spezielle Atemgasmischung, unter anderem um Narkoseeffekte zu minimieren. Also ist ein extrem großes Loch an der 130er-Marke. Aber Cedric ist ja tot und erfahrene Mix-Gastaucher sind teuer und schwer zu bekommen. Trotz der offensichtlichen Gefahren soll der Tauchgang so durchgezogen werden. Und Pepin kann in seiner Organisation die Regeln ja selbst bestimmen und genehmigt den Rekordversuch damit. Die Tiefseesicherheitstaucher haben ihre Marken erreicht und warten auf Audrey. Sie bereitet sich oben auf den rund 3,5-minütigen Tauchgang vor. Dann ein letzter Kuss von Pepin. Audrey nimmt den letzten Atemzug, hält sich die Nase zu, der Schlitten wird ins Wasser gelassen und zieht sie in die Tiefe. Nach 48 Sekunden schlägt Wiki zwei kleine Rohre aufeinander, damit weiß Audrey, dass sie die 80-Meter-Marke passiert hat. Alles läuft perfekt. Sie kommt schnell unten an. Auch Pascal schlägt seine Rohre aneinander. Nach einer Minute und 42 Sekunden erreicht Audrey Schlitten das Ende des Seils. Dann die drei Schritte, die sie schon so oft gemacht hat. Sie hält sich am Hebesack fest, öffnet das Ventil, doch der Ballon füllt sich nicht. Normalerweise müsste er schon längst prall gefüllt sein. Audrey dreht nochmal am Ventil, aber es passiert nichts. Pascal kommt sofort herangeschwommen. Was ist hier los? Anders als bei Tanja haben Audreys Sicherheitstaucher keine eigenen Hebesäcke dabei. Pascal schaltet trotzdem schnell. Er nimmt einen seiner Regler und füllt den Hebesack mit seinem eigenen Gas. Audrey steigt langsam auf. Viel zu langsam. Pascal schwimmt noch einige Meter mit, kann aber eigentlich nicht weiter aufsteigen. Er verharrt bei 162 Metern. Selbst diese 10 Meter ist er eigentlich schon viel zu schnell aufgetaucht. Er schaut Audrey hinterher. Wäre ein Sicherheitstaucher auf 130 Metern gewesen, hätte er gesehen, dass Audrey Probleme hat. Währenddessen wartet Wiki auf 80 Metern Tiefe. 40. 50 Sekunden vergehen, schließlich ist eine Minute um. Wiki sieht kein Zeichen von Audrey. Auch oben an der Wasseroberfläche schauen alle auf die Uhr. Mittlerweile sollte sich das Kabel schon schnell hin und her bewegen, weil der Schlitten Audrey schnell nach oben zieht, aber nichts. Nach 3,5 Minuten schreit Pepin durch seinen Schnorchel, fuck, fuck. Er schreit, er brauche seine Tauchausrüstung, seine Tauchausrüstung. Die Crew wirft sie ihm zu, er braucht eine Minute, um sie anzuziehen. Audrey ist mittlerweile 4 Minuten unter Wasser. Ihr ist kalt. Wie konnte es nur so weit kommen? Sie ist auf 122 Meter hochgekommen. Das Gas von Pascal reicht nicht aus, sie rechtzeitig zurück an die Wasseroberfläche zu bringen. Das ist Audrey mittlerweile klar. Ihr Sichtfeld verkleinert sich. Jede Zelle ihres Körpers tut weh. Ihre Hände rutschen vom Haltegriff, sie verliert das Bewusstsein. Das Meer packt sich Audrey, zieht sie weg vom Kabel. In der Tiefe wirkt sie wie ein Blatt in einem Herbststurm, das langsam hin und her schaukelt und langsam nach unten sinkt. Pascal schaut hinauf. Audrey ist nicht mehr am Hebesack. In ihm zieht sich alles zusammen. Er taucht so schnell auf, wie er es noch nie getan hat. Er ignoriert alles, was er in seiner Tauchkarriere gelernt hat. Pascal erreicht Audrey auf 124 Metern. Der Ballon steigt währenddessen weiter allein auf. Langsam kämpft sich der Hebesack seinen Weg nach oben, vorbei an Wiki und somit der 80-Meter-Marke. Als der Ballon allein, ohne Audrey, schließlich die Wasseroberfläche durchbricht, wissen auch die Menschen an der Oberfläche, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Die Hoffnung, dass doch noch alles gut gehen wird, wird immer kleiner. Pascal taucht mit Audrey in seinen Armen immer weiter auf. An der 90er-Marke muss er aber schließlich warten. Er kann nicht weiter aufsteigen. Ohne Dekompression würde er sein eigenes Leben gefährden. Er wartet also, aber niemand ist in Sicht, der ihm oder Audrey helfen könnte. Um sie herum ist nur das tiefe und etwas trübe Blau, über ihnen gewaltige Wassermassen. 2,5 Minuten sind vergangen, seitdem Audrey ohnmächtig geworden ist. 2,5 Minuten, die sich für Pascal wie eine Ewigkeit anfühlen. Dann kommt auf einmal Pippin angetaucht mit einem irrwitzigen Tempo. 6 Minuten und 48 Sekunden, nachdem Audrey das letzte Mal Luft geholt hat, greift sich Pippin ihren Körper und schwimmt Richtung Oberfläche. Pascal und Wiki bleiben zurück. Zu ihrer eigenen Sicherheit werden sie noch einige Stunden unter Wasser bleiben müssen. Sie bleiben zurück in Ungewissheit und mit ihren eigenen Gedanken. Sie bekommen die letzten Momente von Audrey, ihren Überlebenskampf, nicht mehr mit. Pippin taucht wieder auf. Viel zu schnell. Er bringt sein Leben damit in Gefahr, aber das ist im Moment egal. Als Pippin und Audrey endlich die Oberfläche erreichen, sind 8 Minuten und 38 Sekunden vergangen. Sie ist ganz schlaff, liegt auf dem Rücken im Wasser, aus ihrem Mund kommt rosa Schaum. Pippin versucht hektisch, sie noch im Wasser wiederzubeleben, ihr Puls ist noch ganz schwach. Die Wiederbelebungsversuche im Wasser sind natürlich nicht erfolgreich. Als sie endlich aufs Boot gehoben wird, schreit die Crew nach dem Doktor. Doch der einzige Doktor an Bord ist kein Allgemein- oder Notarzt, sondern ein Zahnarzt.
Warum hat man den Zahnarzt mitgenommen, ausgerechnet?
Da wird sich wohl jemand nicht genug gekümmert haben.
Das erschließt sich mir nicht. Also, dass du jegliche Sicherheitsvorkehrungen vernachlässigst, okay, kann ich auch schon nicht nachvollziehen, aber dass du dann zumindest irgendwie den Dorf-Allgemeinmediziner oder sowas heranziehst und nicht den nächsten Zahnarzt, das finde ich schon krass.
Und es hört vor allem nicht auf. Audrey ist gerade noch am Leben. Eine Dekompressionskammer oder ein ausgebildeter Notarzt hätten ihr vielleicht noch rechtzeitig helfen können. Sie muss ans Land, schnell, sie muss in ein Krankenhaus. Die Crew hebt ihren Körper in ein Schnellboot. Während das Boot Richtung Strand rast, leistet Matt, der Sicherheitstaucher an der Oberfläche, erste Hilfe. Doch die gestaltet sich schwierig. Eine Mund-zu-Mund-Beatmung oder eine Herzdruckmassage sind nahezu unmöglich. Aus ihrem Mund kommt immer noch dieser rosa Schaum. Sie droht zu ersticken. Immer wieder müssen die Erste-Hilfemaßnahmen unterbrochen werden, um sie in die stabile Seitenlage zu legen. Endlich kommt die Crew mit Audrey am Strand an. Und hier geht es mit den Versäumnissen weiter. Ich finde das Bild einfach so krass. Am Strand steht keine Rettungsliege für den Notfall bereit. Helfer schnappen sich kurzerhand eine Strandliege und packen da dann Audrey drauf. Das nächste Krankenhaus ist weiter weg vom Strand. Es gibt auch kein Notfallzelt oder keinen Krankenwagen. Audreys Team trägt die bewusstlose Audrey auf der Strandliege jetzt über volle Bürgersteige mitten durch einen Park. Ihr Körper wird von einer Seite auf die andere geschleudert. Sie ist ja nicht festgeschnallt, so wie das bei einer Rettungsliege möglich gewesen wäre. Crewmitglieder müssen sie festhalten und immer wieder in Position rücken. Ja, wie lange glaubst du, dauert es, bis Audrey endlich im Krankenhaus ankommt?
Wenn sie auf einer Strandliege durch den Park schleppen.
Unfassbar, oder?
Ja, also so ab dem Zeitpunkt, wo sie am Strand sind, Nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten?
30 Minuten. Kurz nachdem sie endlich im Krankenhaus angekommen ist, wird sie für tot erklärt. So, ich habe jetzt ja ziemlich am Stück durchgesprochen, deshalb würde ich jetzt mal gerne an der Stelle wissen, was du zu allem sagst.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Unfall war oder nicht. Es klang schon ein bisschen danach, als Pippin vor allem den Typ so angegangen ist, als der die Flasche kontrollieren wollte. Mhm. Klang so nach dem Motto, ich habe die jetzt nicht aufgefüllt, ich will, dass sie da gar nicht mehr hochkommt, weil ich nicht will, dass sie so einen Rekord knackt und ich habe das nicht geschafft. Aber auf der anderen Seite, wenn das der Fall wäre, dann würde er sich ja selbst nicht in Gefahr bringen, um sie dann da rauszuholen und zu retten. Mhm. Oder das zumindest zu versuchen. Deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen oder denken, dass das einfach so grundsätzlich in seinem Wahn passiert ist. Also diesem Wahn, diesen Rekord so auf die Schnelle vor allem, ohne richtige Vorbereitungszeit, ohne Sicherheitsmaßnahmen einfach quasi so zu brechen, damit er gebrochen ist. Mhm. Dass es halt einfach der Mangel an Vorbereitung war, der dazu geführt hat, also dass es mehr so ein fahrlässiges Ding ist und keine Absicht. Also ich habe ja vorhin gesagt, was meine Vermutung wäre.
Ja. Yeah.
Also meine Vermutung war tatsächlich ein Femizid von Pippin an seiner Frau, weil sie eben einen Rekord knackt, den er aufgestellt hat oder sowas. Mhm. Das war jetzt mein Gedanke vorhin. Deswegen bin ich, wie gesagt, unsicher, ob es jetzt Absicht oder ein Unfall gewesen sein könnte.
Mhm. Wir hören mal weiter. Am nächsten Tag werden Pippin, Carlos, also der Geschäftspartner von Pippin, Matt, der Sicherheitstaucher, und Kim McCoy, der am Computer Audreys Messwerte verfolgt hat, aufs Morddezernat zitiert. Ermittler befragen sie getrennt voneinander, doch jeder wird nur einige Minuten verhört. So sagen sie es auf jeden Fall später selbst. Dann dürfen alle wieder gehen. Vielleicht kurz zur Einordnung. In der Dominikanischen Republik kann nur ein direkter Familienangehöriger eine Untersuchung anfordern. Das machen aber weder Pippin noch Audreys Eltern. Also ist die Sache für die Ermittler abgehakt. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das in Deutschland akribischer aufgearbeitet worden wäre.
Ja.
Audreys Leiche wird trotzdem noch obduziert. Der Mediziner stellt fest, dass sie ertrunken ist und es deshalb ein Unfall gewesen sein muss. Und da denke ich mir halt, hey, na klar ist sie ertrunken. Weißt du, wie ich meine? Das Problem war ja, dass keine Luft im Tank war.
Ja, das dachte ich mir auch gerade so. Okay, das hätte ich auch diagnostizieren können, dass sie ertrunken ist.
Ja, dem widerspricht ja auch gar niemand. Auch jeder, der dabei war, hat ja gesehen, dass sie deshalb ums Leben gekommen ist. Das ist ja die Frage, warum war keine Luft in diesem Tank?
Ja, warum ist sie ertrunken?
Warum ist sie überhaupt ertrunken? Wie konnte es dazu kommen? Die offiziellen Ermittlungsbehörden hätten halt irgendwie untersuchen müssen, ob irgendwas an Audreys Ausrüstung manipuliert wurde. So, aber diese Ermittlungen gibt es einfach nicht. Audrey wird in einer privaten Zeremonie beigesetzt. Audreys Eltern sitzen im Boot und umarmen sich, während Pippin Audreys Asche im Meer verteilt. Auch die Free Diving Community ist sprachlos. Wie konnte das nur passieren? Und wegen der sehr mangelhaften Sicherheitsstandards werden schnell schwere Vorwürfe gegen Pippin erhoben. Unter anderem kommt im Internet auch die Frage auf, warum Audrey keine Luft von Pascal bekommen hat. Vielleicht ist dir und euch die Frage auch schon durch den Kopf geschossen. Ich habe mir die Frage auf jeden Fall während der Recherche natürlich gestellt als Nicht-Taucherin, weil ich mir halt so dachte, ja okay, anstatt dass du jetzt den Hebeballon füllst, gib ihr halt mal einen Zug Luft sozusagen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was passieren würde, wenn ein Apnoe-Taucher in so einer Tiefe auf einmal Sauerstoff einatmet. Aber es ist ja Common Knowledge, dass die auf Apfelgröße geschrumpfte Lunge wohl explodieren würde.
Ja, das habe ich mir nämlich gerade auch gedacht, weil wenn der Druck so groß ist und du dann quasi da nochmal was einpumpst, ist wie so ein Ball, ne, den du dann aufpumpst und dann ein Ballon, wo du zu viel Luft reinpustest.
Pippin steht unter großem Druck. Langjährige Freunde wenden sich von ihm ab. Unter anderem glaubt sein mittlerweile Ex-Geschäftspartner Carlos Serra nicht daran, dass es ein Unfall war. Und weil von offizieller Seite keine Ermittlungen angestrebt werden, beschließt er, selbst zu ermitteln. In der Zwischenzeit hat die Sports Illustrated einen großen Artikel über Audreys Tod veröffentlicht, was Hollywood auf den Plan ruft. James Cameron ist fasziniert von der Geschichte. Er will unbedingt gemeinsam mit Pippin einen Film über ihn und Audrey drehen. Pippin stimmt zu. 2003 starten die Dreharbeiten. Im Oktober, an Audreys Todestag, soll Pippin im Andenken an sie tauchen. Ja, meine Meinung, ich weiß nicht, wie viel das noch mit dem Gedenktauchgang irgendwie zu tun hat, wenn Kameras da draufhalten und Massen an Zuschauern mit dabei sind.
Vor allem, wenn der Pippin dadurch einen Hollywood-Deal abschließt.
Ja, genau. Unter anderem ist tatsächlich auch Selma Hayek vor Ort. Anfangs steht nämlich im Raum, dass sie die Rolle von Audrey spielen könnte. Pippin steht also wieder im Rampenlicht auf so einer großen Bühne wie noch nie zuvor. Er taucht runter auf 170 Meter, einen Meter weniger als Audrey bei ihrem letzten Tauchgang. 3 Jahre ist mittlerweile Pippins letzter Rekordversuch her. Er schafft es. Davor und danach sei er nie wieder tief getaucht. So sagt er es auf jeden Fall selbst. Währenddessen ist Carlos schon weit in seinen Ermittlungen gekommen. Er hat Audreys gesamtes Equipment untersucht. Er hat den Tank, die Kabel, den Schlitten, einfach alles gecheckt. Er konnte keine Fehler erkennen. Es lag also nicht an der Ausrüstung. Nur, dass Audreys Tank eben leer war. Carlos schreibt ein Buch. The Last Attempt, in dem er nochmal alles aufschreibt, Audreys Geschichte, ihren Tod und auch seine Ermittlungen. Er kommt auch zu einem Schluss. Nico, was glaubst du? Ist es. In dem, was du aufgelistet hast, war es tatsächlich noch nicht dabei.
Er kommt zu einem Schluss, dass der Tank, mit dem der Tank hätte aufgefüllt werden sollen, nicht aufgefüllt war.
Nein.
Schade.
Carlos ist davon überzeugt, dass Pippin Audrey zwar nicht töten wollte, sie aber absichtlich mit einem leeren Tank in die Tiefe schickte, damit er sie anschließend heldenhaft retten kann. Doch Pippins Plan scheiterte. Er hat es nicht rechtzeitig geschafft, Audrey wieder an die Oberfläche zu bringen.
Was ist das denn für ein grundbescheuerter Plan?
Ja, was sagst du zu Carlos' Fazit?
Ja, so wie ich den Pippin jetzt von deinen Erzählungen mitbekommen habe, einschätzen kann, wäre ihm das zuzutrauen. Aber dafür war er zu schlecht vorbereitet, finde ich.
Genau diesen Gedankengang hatte ich auch. Weil zuerst habe ich das gelesen, dachte mir so, ja, einleuchtend, so Pippins Ego, das mal wieder gepusht werden sollte oder irgendwie so, ne, so schießt einem halt in den Kopf, wenn man sich mit seiner Person auseinandersetzt. Aber dann habe ich mir halt auch gedacht, hätte Pippin dann nicht für bessere Sicherheitsstandards gesorgt? Dass ein richtiger Arzt zum Beispiel an Bord ist? Oder ein Notfallzelt am Strand?
Ja, oder dass er selber die Ausrüstung schon anhat. Dass ihm nicht irgendwer die Ausrüstung...
Die Flasche schon auf.
Genau, dass ihm nicht irgendwer noch die Ausrüstung zuwerfen muss.
Aber das wäre untypisch gewesen, weil er war immer an der Oberfläche nur mit Schnorchel und Taucherbrille.
Gut, dann, aber der hätte ja irgendwie trotzdem... Also dann hätte er halt mit Flossen selber im Freediving irgendwie runter müssen. Keine Ahnung. Aber ja, also und dann oben eben keine Trage, kein Notarzt, kein sonst was, nur einen Zahnarzt an Bord zu haben.
Ja, weil das habe ich mir dann auch gedacht, dann damit das wirklich heroisch endet und er als Held gefeiert werden würde, müsste diese Rettungsaktion ja auch klappen. Und dafür war es echt richtig, richtig schlecht geplant.
Oder er hätte ja zumindest ihren Tank so halb auffüllen können, dass sie zumindest es so nach halb nach oben schafft, dass sie nicht da komplett unten versagt.
Ja. Pippin selbst weist auf jeden Fall bis heute alle Vorwürfe zurück. Auch Pippin schreibt ein Buch, Tiefenrausch. Auf 300 Seiten beschreibt er die Welt des Freitauchens, die nur eines kennt, No Limits. Für ihn ist das Buch eine Art der emotionalen Aufarbeitung der Tragödie. Pepin selbst nennt es eine Geschichte von Liebe und Obsession. Und relativ neu ist im September 2022 der fiktive Film No Limit auf Netflix erschienen. Habe ich mir natürlich angeschaut. No Limit erzählt die Geschichte von Pascal Gauthier und Roxane Aubrey. Und Gauthier wird missbräuchlich und extrem toxisch dargestellt. Er ist eifersüchtig auf Aubreys Erfolge, obwohl er sie selbst da erst hingepusht hat. Da habe ich mich wirklich wieder mal dabei erwischt, wie ich meinen Fernseher angeschrien habe, weil ich so sauer auf diesen Typen geworden bin. Und der Film deutet schon auch sehr stark an, dass Gauthier Aubreys Ausrüstung, genauer gesagt ihre Pressluftflasche, sabotiert hat. Man sieht es jetzt nicht direkt, aber es wird wirklich sehr deutlich. Pepin reicht deshalb im März 2023 eine Verleumdungsklage gegen Netflix ein. Der Film stelle ihn als Mörder dar. Er sagt in einem Interview: Ich weiß nicht, wie Menschen so etwas tun können. Außerdem sollen die Filmemacher ihn vorab nicht kontaktiert haben. Er habe sich den Film direkt nach der Veröffentlichung angeschaut, musste aber nach der Hälfte abbrechen. Im Film ist unter anderem auch zu sehen, wie die beiden einander betrügen, was zu einem heftigen Streit vor dem tödlichen Tauchgang führte. Der Film enthält einen Haftungsausschluss, da heißt es, dass es sich um ein fiktives Werk handelt und dass jede Ähnlichkeit mit realen Personen zufällig ist.
Na klar.
Der Film ist aber von realen Ereignissen inspiriert. Am Ende wird noch ein Foto von Aubrey eingeblendet, samt eines kurzen Berichts über ihren Tod. Na klar, Netflix hat sich vor der Veröffentlichung natürlich noch den Film von seinen Anwälten abnehmen lassen.
Natürlich.
Und tatsächlich im April 2024 weist ein kalifornisches Gericht die Klage ab. No Limit war über Wochen der beliebteste nicht englischsprachige Film auf Netflix und er ist immer noch online, weil ich habe ihn jetzt ja auch erst letztens angeguckt. So, wir sind fast am Ende, aber du weißt, ich finde Theorien im Internet immer super spannend. Deshalb habe ich noch zum Abschluss die bekanntesten Theorien mitgebracht, die auf verschiedenen Plattformen diskutiert werden. Danach hätte ich gerne dein abschließendes Fazit. Wir haben dem jetzt schon einiges vorgegriffen, auch wegen deiner Analyse, aber wir besprechen das jetzt doch nochmal im Detail. Theorie 1. Pepin ist unschuldig. Demnach war Pepin naiv, arrogant und fahrlässig, genauso wie alle anderen vor Ort auch. Sein Rettungsversuch war super riskant. Dadurch, dass er so schnell auf- und abgetaucht ist, hat er auch sein eigenes Leben gefährdet. Eine gespielte Rettungsaktion wäre also viel zu heißbrecherisch gewesen. Die komplette Schuld auf Pepin zu schieben, ist eher die verzweifelte Suche nach einem Sündenbock. Auch Aubrey selbst hätte ihre Ausrüstung vor dem Tauchgang nochmal checken müssen. Das würde jeder erfahrene Taucher so machen. Die letzte Verantwortung liegt bei einem selbst. Insgesamt waren die Sicherheitsstandards unter Wasser, aber auch an der Oberfläche einfach viel zu niedrig. Und diese Position nehmen tatsächlich auch viele Taucher und Taucherinnen ein. Aber erstmal, was sagst du?
Also ich finde es ein bisschen schwierig, der Aubrey dann zu sagen, du hast ein bisschen Mitschuld, wenn du dein Ding nicht nochmal checkst, weil so wie das für mich jetzt rübergekommen ist, stand die ja eh schon unter enormem Druck. Also allein, dass sie so quasi in diesen Termin 2 Monate, bevor der eigentlich geplant war, reingedrängt wurde mit einem blauen Auge, wo niemand weiß, woher das kommt. Aber wenn man das jetzt mal mutmaßt und sagt, da ist der Pepin ausgeflippt und hat sie da wirklich dann auch körperlich reingedrängt, da verstehe ich dann, dass, und sie hat ja auch sehr apathisch gewirkt, hast du gesagt, und irgendwie nicht so wirklich bei Sinnen vor diesem Tauchgang, da verstehe ich, dass du dann da dein Equipment nicht selbst nochmal checkst, vor allem wenn dein Partner, Ehemann, Trainer, ne, sonst was, jemand, den du ja zumindest anfangs mal so krass bewundert hast, wenn der sagt, ist alles gecheckt, passt alles, lass ihn in Ruhe.
Ja.
Deswegen ihr dazu sagen, sie hätte es auch nochmal checken müssen, wie jeder erfahrene Taucher, ist, glaube ich, den Umständen entsprechend zu leicht gesagt, als das, als wie es wirklich war. Aber dass der Pepin eben auch in einer Situation oder in einer so außergewöhnlichen Situation war, wo er sich vielleicht auch selber reingedrückt hat, wo er selber sich selber so einen Druck gemacht hat, wo er selber das so hingerusht hat und gemeint hat, das muss jetzt sein, so, ne? Dass er selber in so einer halben manischen Episode drin war dabei, kann ich jetzt auch nicht ausschließen. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil, haben wir schon gesagt, dafür, dass es eben kein Unfall war, war alles viel zu schlecht vorbereitet. Und da war er auch selber dann eben so halsbrecherisch, um dann was irgendwie 90 Meter in die Tiefe zu tauchen, um sie dann da hochzuholen. Deswegen würde ich das auch gar nicht mal ausschließen. Aber ja, ich finde auch, zumindest den anderen beiden Sicherheitstauchern könnte man zumindest so eine leichte Fahrlässigkeit vorwerfen, weil die auch hätten sagen müssen, du, wir sind viel zu wenige. Und wenn da nicht noch mehr Leute kommen, machen wir es auch nicht. Aber ja, es ist im Nachhinein immer leichter gesagt als getan. Ich kann es mir schon vorstellen an sich, dass da einfach alle in irgendeiner Art Ausnahmezustand waren. Mm. Der Audrey würde ich das halt nicht jetzt in die Schuhe schieben quasi.
Ja, voll. Tanya Streeter, ne, die Konkurrentin von Audrey, die hat danach auch in einem Interview Pippin sehr, sehr schwere Vorwürfe gemacht, weil ihr Mann ist ja auch ihr Manager. Und sie hat halt gemeint, ganz ehrlich, mein Mann erfüllt alle Sicherheitsstandards und noch mehr, dass ich auf jeden Fall, egal was passiert, diesen Tauchgang sicher überstehe. Deshalb macht sie Pippin halt im Speziellen auch so, noch so Vorwürfe, dass sie halt meint, warum tust du nicht das Gleiche für deine Frau?
Ja.
Egal, was es jetzt kostet, noch einen dritten, was dann ja auch nur drei sind, was ja trotzdem super wenig ist. Egal, wie hoch die Kosten sind, da noch einen dritten Tiefsee-Sicherheitstaucher hinzustellen.
Ja.
Einer, der gut ist.
Es hätte auch einfach, glaube ich, also wie ich das jetzt verstanden habe, hätte es ja gereicht, wenn die selber einfach noch so einen Hochziehsack gehabt hätten, den sie an der Audrey hätten befestigen können und fertig. So, jeder hat dann nochmal eine Ersatztankflasche, einen Ersatzhochziehsack.
Hätte Pascal so einen gehabt.
Ja, damit wäre das ja auch schon fertig gewesen, aber das war ja nicht so.
Ja.
Und deswegen, also eine grobe Fahrlässigkeit unter viel zu viel Stress, den man sich gemacht hat, das würde ja auch so ein bisschen zu der Vergangenheit von dem Pippin passen, unter jeglichen Umständen die Rekorde brechen zu wollen und dann auch halt selber quasi fast auszuflippen, wenn jemand anders deinen Rekord knackt.
Ja.
Das würde ja dazu passen, dass der sich da so krass reinsteigert, dass er überhaupt nicht mehr sieht, wo links und rechts ist.
Ja, immer so schneller, höher, weiter.
Genau.
In dem Fall tiefer. Ja, vielleicht haben sie sich einfach die Flügel verbrannt sozusagen. Theorie 2. Pippin ist der Mörder. Viele Anhänger dieser Theorie kommen tatsächlich von Netflix, nachdem der Film erschienen ist. Sie sehen bei Pippin eine große kriminelle Energie. Er habe demnach mit Absicht die ganzen Sicherheitsmängel genauso eingefädelt. Er habe ihr ihre Erfolge nicht gegönnt. Mit seiner jahrelangen Erfahrung hätte er es besser wissen müssen, was ihn demnach noch mal mehr verdächtig macht. Einige gehen auch davon aus, dass Pippin Audrey geschlagen und misshandelt hat, was unter anderem den Fleck unter ihrem Auge erklären würde. Ich glaube, ungefähr genau so hast du es ja vorher auch schon als Möglichkeit beschrieben.
Ja, das ist natürlich immer sehr naheliegend.
Ja.
Leider.
Theorie 3. Die eben inszenierte Rettungsaktion. So wie Carlos gehen hier die User davon aus, dass er eben einen dramatischen Moment inszenieren wollte, um sich selbst am Schluss als Held feiern zu lassen. Indizien dafür seien, dass niemand außer ihm Audreys Equipment checken durfte. Er hat alles konstruiert und ist dann auf dramatische Art und Weise abgetaucht. Diese Theorie passt halt auch dazu, wie er sich eben in der Öffentlichkeit gegeben hat. Darüber haben wir ja schon gesprochen. In den Foren wird auch schnell mit der Diagnose Narzissmus um sich geworfen.
Klar.
Wird ja gerne inflationär benutzt. Ja, gut, darüber haben wir ja, glaube ich, schon ausführlich schon diskutiert. Oder willst du noch irgendwas dazu sagen?
Ja, also für mein Gefühl ist das die unwahrscheinlichste Theorie tatsächlich, weil, wie gesagt, da passt für mich einfach zu viel nicht. Weil wenn du jemanden retten willst, dann muss der dafür sorgen, dass auch die Umstände entsprechend sind. Und dann willst du das ja auch sicher gehen. Also es soll dramatisch aussehen, aber eigentlich willst du, wenn du jemanden retten willst und als Held dastehen willst und nicht wie der Typ, der die Sicherheitsmängel geschaffen hat, dann musst du ja auch sicher gehen, dass die Rettung klappt. Und das war ja sowas von schlecht vorbereitet.
Aber vielleicht hat er sich da auch wieder überschätzt.
Ja.
Das könnte natürlich auch sein.
Ja, dass es möglich ist. Wie gesagt, es ist halt für mich irgendwie die Theorie mit den meisten Fragen, die mir da bleiben.
Ja. Genau. Diese Folge war jetzt kein klassischer True Crime Fall. Ich hoffe trotzdem, ihr fandet das genauso spannend wie ich, weil dieser Fall hat mich, wie gesagt, einfach echt mitgerissen. Hm. So Apnoe-Tauchen wusste ich jetzt davor auch nicht genau, was das ist. Und No Limits habe ich noch nie gehört davor, ehrlich gesagt. Aber ich fand das echt super, super spannend.
Hm. Ich finde es krass, wie gesagt, bei 2 Metern kriege ich Ohrendruck.
Ja.
Wenn du da 170 Meter unten bist, also was so der menschliche Körper alles drauf hat.
Ja.
Das war das, was mich jetzt so beeindruckt hat bei dem Fall.
Übel. Ich muss auch sagen, wenn du dir, finde ich, zu sehr bildlich vorstellst, so geht es mir auf jeden Fall, wie ich da in der Tiefe sitze, mein Technik fällt aus, der einzige Weg, wie ich nach oben komme, über mir einfach nur so diese Wassermassen, ich will atmen, kann aber nicht atmen, weil nur so einfach Wasser um einen rum ist und ich habe keine Chance mehr rauszukommen. Das hat mir so oft so ein beklemmendes Gefühl gegeben.
Ja.
Weil du hast einfach keinen Ausweg.
Ja, stimmt. Vor allem, wenn du dann noch nach oben guckst und dann noch irgendwie 100 Meter siehst oder 50 Meter siehst. Und
du siehst
denkst,
ja wahrscheinlich nicht mal das Licht.
Ja.
Das war's mit mir. Ja. Nächste Woche.
Von dir, hoffentlich nicht mit dir, aber...
Oh je. Das war's von mir. In 2 Wochen geht's um Fußball. Das haben sich ja auch so sehr viele von uns gewünscht. Und wir haben ja dieses Oberthema dann im Sport gemacht.
Ja, richtig.
Na gut, dann habt wundervolle 2 Wochen. Wir hören uns dann.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.